Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, es gibt da so ein deutsches Sprichwort. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Wahrscheinlich haben gerade die Älteren unter uns, aber vielleicht auch die Jüngeren, dieses Sprichwort schon einmal gehört. Dass es ein sehr zweifelhaftes Sprichwort ist, geht einem vielleicht beim zweiten Gedanken auf. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wie es am Palmsonntag aussieht, beim Einzug Jesu in Jerusalem. Hosianna rufen die Menschen, sie wedeln mit den Palmwedeln. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Ein begeistertes Lied haben die Menschen auf den Lippen. Aber ein paar Tage später, so wird es zumindest berichtet, war eine große Menge da, die schrie, kreuzigt ihn. Und auch aus der jüngeren Geschichte der letzten 100 Jahre gibt es viele Beispiele dafür. Für eingängige, eindringliche Menschen ergreifen die Lieder, die aber nicht besonders gut waren, sondern eher böse. Ich bin mit der Erinnerung an die NS-Zeit aufgewachsen. Mein Vater ist Kriegskind. Ja, ich habe sie gehört, diese Lieder. Zwar nur in Tonaufnahmen, aber die hatten auch was Eindringliches, Mitreißendes. Aber nur weil etwas mitreißend ist, muss es noch nicht gut sein. Ich müsste jetzt eigentlich ein gutes Lied singen. Denn der heutige Predigttext ist ein Lied. Ein Lied, das Christinnen und Christen vor 2000 Jahren gesungen haben. Aber leider, ich kenne nicht die Melodie, nachdem diese Worte damals gesungen wurden. Und wahrscheinlich kann ich auch besser lesen als singen. Darum möchte ich davon vorlesen. Es ist die Epistel, wir haben sie vorhin schon einmal gehört. Ich werde sie im Laufe des Gottesdienstes, im Laufe der Predigt, noch einmal in Ausschnitten lesen. Da heißt es, der Apostel Paulus zitiert in seinem Brief an die Christen in der Stadt Philippi, seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er ließ das alles los, gab es weg und nahm Knechtsgestalt an, er ward uns Menschen gleich. So wie er aussah, so wie er lebte und sich benahm, konnte man ihn eindeutig als Mensch erkennen. Ein göttliches Wesen kommt vom Himmel. Vor 2000 Jahren in der Antike war das nichts Ungewöhnliches. Die Menschen lebten mit solchen Vorstellungen. Himmel und Erde waren nicht so weit auseinander, wie es für unser Verständnis heute oft der Fall ist. Götter stiegen auf die Erde, nahmen Menschengestalt an und manche Menschen wurden mitgenommen in den Himmel und wurden zu Halbgöttern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch damit geht heute. Ein göttliches Wesen, das vom Himmel steigt. Ich möchte mit dieser Frage aber das Lied nicht gleich schon beiseite schieben. Ich meine, wir sollten erst einmal fragen, was wollen die Menschen damals, von damals, uns heute sagen? Was wollen sie damit ausdrücken, was auch wir verstehen könnten? Vielleicht gibt es ja Worte, die das Ganze verständlicher, näher für mich, für uns ausdrücken. Da ist erstens der Gedanke, dieses Lied will die Geschichte Jesu erzählen. Und der Dichter meinte, die Dichterin, als erstes müssen wir sagen, Jesus aus Nazareth war anders als alle anderen Menschen. Und sie drückten das dadurch aus, dass sie sagten, er kam vom Himmel herab. Das heißt ja, Jesus lebte das wirkliche Leben, weil sein Leben ganz von Gott, vom Himmel bestimmt war. Er richtete sich komplett daran aus. Ihn hatte Gott sich ausgesucht. Ausgesucht, um allen anderen Menschen deutlich zu machen, so bin ich, so ist Gott. Jesus lebte in einem Städtchen mit Namen Nazareth. Man könnte fast sagen, er lebte in einem wunderbaren Landstädtchen, sehr idyllisch, und er lebte unmittelbar eng mit Gott verbunden. Eine wunderbare Vorstellung, eine wunderbare Situation. Und dann geschieht das Unbegreifliche. Jesus ist nicht einfach zufrieden mit dieser Verbundenheit, zufrieden mit seinem Leben als Zimmermann dort in Nazareth mit seiner Familie. Er gibt etwas ab. Er öffnet sich für die Menschen, die sonst noch da sind. Er wird allen anderen Menschen gleich. Er bleibt nicht mit Gott allein in Nazareth. Er macht sich im wahrsten Sinne heimatlos, weg von zu Hause. Er zieht ohne festen Wohnsitz durch das ganze Land. Galiläa, Judäa, Samaria hießen diese Länder damals. Heute kennen wir sie als Palästina und Israel. Er zieht umher, er schaut das Elend an, was man damals auf der Straße sehen konnte. So wie wir heute, wenn wir nach München gehen, am Elend nicht vorbeikommen. Die Menschen im Elend liegen auf der Straße oder gehen unauffällig verdruckst um die Ecke. Er weicht dem Elend nicht aus, er berührt die Aussätzigen. Er zieht durch Samarien, wo Ungläubige wohnten, mit denen will man nichts zu tun haben eigentlich als Jude. Und unter seinen Gefolgsleuten finden sich nicht nur gläubige, überzeugte Menschen, die fest zu Gott stehen, sondern auch Zöllner, also solche Leute, die ein bisschen mehr abzwacken, wenn sie bei anderen Leuten die Steuern einnehmen. Und manche zwacken sogar das Doppelte und das Dreifache und das Vierfache ab. Leute, die einen ganz schlechten Leumund hatten, sich meistens unangemessen bereicherten. Sie wurden von allen verachtet und trotzdem waren sie bei ihm dabei. Man könnte jetzt sagen, was ist mit diesem Jesus los? Was passiert mit ihm? Ist doch schön dumm. Eigentlich sagt der Deutsche, die Deutsche, was man hat, das hat man. Und das gebe ich doch nicht so einfach auf. Wie komme ich denn dazu? Ich hab's doch. Das Lied aber antwortet, wir denken so, aber Jesus war ganz anders. In ihm zeigte sich Gott. Und Gott kann man tatsächlich erkennen, auch wenn er unsichtbar ist, im Himmel in Anführungszeichen. Um Gott zu erkennen, brauchen wir nur auf diesen Menschen, der hier symbolisiert ist, schauen, auf diesen Menschen Jesus. Da können wir Gottes Wesen erkennen. Und das Lied singt weiter, er erniedrigte sich selbst. Er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus wird nicht nur so ein bisschen Mensch, ein bisschen den Menschen ähnlich, uns Menschen. Nein, er wird uns ganz und klar gleich. Nicht mehr Gott zu sein und mit Gott in Verbindung zu stehen, das führt ihn nach ganz unten. Sein bei Gott sein, das tauscht er ein gegen viele andere Menschen Feindschaft. Er tauscht sein bei Gott sein ein gegen Verachtung, gegen Schläge. Und er wundert es nicht, wenn seine Verwandten völlig fassungslos sind. Was ist mit dem los? Sie kommen hinter ihm her und stehen vor der Tür und sagen, bringt ihn raus, er ist verrückt geworden, wir wollen ihn mit nach Hause nehmen. Auf andere Weise sind die übrigen Menschen fassungslos, die ihn sehen. Menschen, die ein Stück weit fromm sind oder in der Bibel gelehrt oder die überhaupt sich für anständige Menschen halten. Sie sehen, dass er mit Betrügern, mit Zöllnern, mit Prostituierten an einem Tisch sitzt und denken, der hat den Teufel im Leib. Was ist das für ein Kerl? Der betrügt die Menschen und erzählt auch noch was von Gott. Und am Schluss kann selbst Pilatus nur noch den Kopf schütteln und sagen, nun schaut euch diesen Kerl an. Ist das euer König? Ja, Jesus wurde wie wir. Mehr noch als wir oder als viele von uns wurde er zu einem Spielball der Mächtigen. Er wurde von Todesangst gequält, verraten, ja sogar verkauft, hinterrücks. Er wurde einer, dessen Hände festgenagelt wurden. Das Lied singt, ein Sklave wurde er wie alle Menschen. Und er starb, so wie alle Menschen sterben müssen. Bis zum Tode wurde er uns gleich. Und Paulus fügt hinzu, ja, nicht irgendein Tod, bis zum Tode am Kreuz. Da bindet sich Gott an einen Menschen und nichts zu sehen ist von göttlichem Glanz, von göttlicher Besonderheit. Er wird bespuckt, er wird blutig geschlagen, er wird wie ein Schwerverbrecher damals ans Kreuz geschlagen. Wo ist da Gott? Das Lied aber singt, ja, so ist Gott. Gott ist nicht fern in irgendeinem Himmel, hinter irgendeinem Sternenzelt, wo du ihn dir vorstellst, ganz ohne Leid. Seit Jesus ist das klar. Gott ist hier, auf Golgatha, dort, wo Menschen gekreuzigt werden. Da ist er gegenwärtig. Nach damaliger Erfahrung bedeutete das gekreuzigt werden, im Bild gesprochen, das Ende vom Lied. Aus. Rom hatte seine Macht demonstriert. Da kam niemand gegen an. Jesus wurde ein Mensch wie alle anderen Menschen, ein Mensch wie wir, und er ging daran zugrunde. So sieht es aus. Es ist aber nicht so. Da, wo für uns eindeutig Schluss sein würde, und Schluss ist mit dem Singen, im Sterben, im Tod, da geht das Lied jetzt weiter. Darum hat Gott ihn erhöht. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist und bedeutender als alle anderen Namen, die wir kennen. Denn in dem Namen Jesu sollen sich die Knie beugen aller, die im Himmel sind und auf der Erde und unter der Erde. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, der ihn auferweckt hat, des Vaters und Schöpfers. Jesus, der freiwillig so wurde wie wir, er hat nicht nur ein bisschen an den Ketten gerüttelt, mit Gottes Hilfe hat er sie zerrissen. Der, dessen Name am Karfreitag niemand mehr sagen wollte, dessen Freunde und Anhänger sich hinter verschlossenen Türen versteckt haben, in großer Angst, in Todesangst, jetzt kommen sie und holen uns. Der hat einen neuen Namen bekommen. Herrscher über alles und Herrscher aller. Kleiner Einschub. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wer oder was Sie beherrscht? Freie Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland? Im meisten jedenfalls, vermute ich mal. Ich habe beim Nachdenken herausgefunden, dass es da manches gibt. Natürlich mein Terminkalender. Na klar, ich bin ja berufstätig. Hin und wieder auch mein Bankkonto. Das mahnt mich, nicht zu viele Schulden machen, denn du musst sie zurückzahlen. Alle Schuld und alle Schulden musst du zurückzahlen. Gott sei Dank gibt es auch noch die Insolvenz. Ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes. Gott sei Dank, das ist nämlich eine Barmherzigkeit für die Menschen unter uns, die mit den Schulden in irgendein tiefes Loch gefallen sind und mit eigener Kraft eben nicht mehr rauskommen. Es gibt in unserem Staat tatsächlich so einen wunderbaren Rettungsmechanismus für die, die sich selbst nicht retten können oder könnten. Klammer zu. Aber das Bankkonto hat doch meistens einige Macht. Und natürlich bin ich ein Knecht der Meinung, die ich über mich selber habe. Ich bin Pfarrer. Das heißt natürlich schon, ich muss auch was sein. Jetzt können wir noch diskutieren, was das genau ist. Aber dass ich was sein muss, was darstellen muss, etwas tun, bestimmte Dinge tun müsste und sollte, um dieser Rolle gerecht zu werden, ihren Erwartungen oder anderen Erwartungen oder dessen, was ich so an Erwartungen gelernt habe, was ich tun muss, das herrscht über mich. Ja? Der ist auch gar nicht so schnell von wegzukommen. Natürlich auch mein Versuch, immer besser zu werden. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, konnte ich nicht mindestens ein bisschen frei predigen. Immer schön mit den Augen auf den Text. Mein Ausbilder sagte dann, das ist keine Lesepredigt. Sie haben das Recht der freien Wortverkündigung. Ich habe so geschlottert und bin wahrscheinlich ziemlich weiß geworden, habe mich leise rausgeschlichen und gehofft, dass er beim nächsten Mal nicht so genau darauf achtet, wie ich das so hinkriege in der Predigt. Sie kennen wahrscheinlich andere Dinge, die Sie antreiben. In jüngeren Jahren oft das, was Vater und Mutter sagen. So ein familiäres Über-Ich. Manchmal ist es die Ehefrau oder der Ehemann oder die Kolleginnen und Kollegen. Was muss ich für Kriterien erfüllen, damit ich angesehen bin, damit ich ein guter Kollege bin? Und was ist, wenn ich sie nicht erfülle und wenn ich scheitere? Also da herrscht einiges über mich, wahrscheinlich auch bei Ihnen, hoffentlich nicht zu stark, aber Gefahr ist da. Manchmal führt es so weit, dass wir Sklaven sind. Wir gestehen es uns natürlich nicht ein, weil wir einen guten Job haben. Ein Haus, Kinder, Ehefrau und Ehemann, ein Auto. Im grünen Leben, im Speckgürtel von München ist doch wunderbar. Hier, man sieht die Berge und die Seen. Und trotzdem gehört es hier manche versklavten Menschen geben. Das Lied singt mir zu, na, Achtung, da ist ein neuer Herr. Ein neuer Herr, der heißt Jesus. Mit der Macht deiner anderen Herren ist es jetzt aus. Er sagt, eure, deine Sklavenhalter sind jetzt erledigt. Jesus schiebt sie weg. Jesus hat sie überwunden. Jesus ist dein Herr. Aber das bedeutet eben wirklich, obwohl die Worte so ähnlich sind, nicht von einer Unterdrückung und Versklavung zu einer anderen. Das muss ich eben gucken, dass ich alles richtig mache bei Gott. Ne? Der sieht ja alles. Ist ein bisschen banal, aber ich gebe ehrlich zu, in dem Moment, wo ich als Jugendlicher begriffen habe, ja, Gott sieht alles. Ein altes Strafwort, mit dem man Jungen und Mädchen und Kinder versuchte, in den Griff zu kriegen, irgendwann begriff ich, er sieht alles, aber er verrät mich nicht. Das war eine Erleichterung. Das war eine Wahnsinnserleichterung. Heute kann ich das kaum noch nachempfinden, aber ich weiß es noch, was es für eine Erleichterung war. Gott will nicht knechten, sondern befreien. Befreien, dass du und ich und jeder von uns bei Gott sein kann und keine Angst haben muss vor einem bösen Gott, vor einem strafenden Gott, vor einem Richter oder was es da alles für gefährliche, toxische Gottesbilder gibt. Nein, Allerdings, dieses Lied, was ich hier vorgelesen habe, dieses alte Lied, 2000 Jahre alt, es ist ja ein sehr unauffälliges, leises Lied. Oft geht es unter. Ich weiß nicht, ob Sie es erinnern können, wann Sie es zum letzten Mal im Gottesdienst gehört haben oder in der Bibel gelesen haben. Aber wenn wir es ab und zu mal singen oder diese Worte im Geist wiederholen und uns vorsprechen, dann verändert sich etwas in uns. Dann hören wir Gottes Stimme in unserer Seele, in unseren Herzen. Und es ermutigt uns, hoffe ich. Bei mir weiß ich es. Immer wieder ermutigt es mich mit dem, was ich tue, mit dem, was ich denke, mit dem, was ich sage, mich an Gott auszurichten und zu ihm zu gehen. Weg von den anderen Dingen, die mich beherrschen und etwas mich zwingen wollen. Du musst, können wir ja auch alle, nicht? Du musst, muss ich? Musst du? In Norddeutschland sagt man, ich muss sterben und auf die Toilette gehen. Über alles andere müssen wir erstmal diskutieren. Es ist nicht so eindeutig, dass man das muss. Du darfst mit Gott leben, denn Gott möchte das. Und Gott macht einen unheimlichen Aufwand. Er geht einen unglaublich langen Weg und einen bitterharten Weg, um deutlich zu machen, du kannst mit Gott leben. Und mir ist das, Gott sagt, mir liegt das am Herzen, mir liegst du am Herzen. Mit Taten, Worten und Gedanken kann ich immer wieder zeigen, bezeugen, für mich, für andere, dieses Lied stimmt. Und auch wenn man es nicht so gut singen kann, trotzdem ist es kein Sololied. Es ist ein Lied, das andere mitsprechen können. Dass wir bei anderen Menschen sehen können, wie es das Leben bestimmt und das Leben berührt. Kein Sololied, sondern ein mächtiger Chor. Denn an allen Orten und zu allen Zeiten, da wo Christen lebten in Gemeinschaft mit Gott, da wurde dieses Lied gesungen und da wird es noch heute gesungen. Und ich bin überzeugt, es steckt an. Dieses Lied macht frei, denn es weist uns auf Gott, der uns frei macht. Amen.